SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. In Taiwan hat es in der Nacht ein schweres Erdbeben gegeben. Der zentrale Wetterdienst des Landes spricht von einer Stärke von 7,2 und damit vom stärksten Beben seit 25 Jahren. Thorsten Iffland berichtet.
Es gibt Bilder von schwer beschädigten Häusern, die in Schieflage geraten und über den Straßen von Hualien eingesackt sind. Die Region um die Stadt im Osten der Insel ist sehr häufig von Erdbeben betroffen. Das Beben heute war aber eines der heftigsten der vergangenen Jahre. Wie ARD-Mitarbeiter bestätigen, konnte man die Erdstöße auch in der über 100 Kilometer entfernten Hauptstadt Taipeh deutlich spüren. Taiwans Wetterbehörde registrierte eine Stärke von 7,2, die Erdbebenwarte der USA eine von 7,4 und japanische Dienste sprechen sogar von einer Stärke von 7,5. Die Behörden haben dementsprechend bereits eine Tsunami-Warnung für die südwestjapanischen Inseln der Präfektur Okinawa herausgegeben. Die Erschütterung vor Taiwan könnte dort für bis zu 3 Meter hohe Wellen sorgen. Die Bewohner der betroffenen Inseln wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bislang nicht. Ein so starkes Beben wie heute gab es zuletzt im Jahr 1999. Damals kamen mehr als 2400 Menschen ums Leben.
Die israelische Armee hat den Luftangriff auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen als schweren Fehler bewertet. Bei dem Luftschlag waren am Montag 7 ausländische Helfer getötet worden. Peter Eichenberg.
Der Fehler sei Folge einer falschen Identifizierung gewesen und hätte nicht passieren dürfen, sagte Halevi in der Nacht in einer Videostellungnahme. Das habe eine vorläufige Untersuchung ergeben. Nähere Einzelheiten nannte er nicht. Ein unabhängiges Gremium werde den Vorfall gründlich untersuchen und daraus Schlussfolgerungen ziehen, erklärte Halevi. Zuvor hatte bereits Israels Ministerpräsident Netanyahu von einem tragischen Fall und einem unabsichtlichen Treffer gegen Unschuldige gesprochen. Man werde alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole. Inzwischen haben weitere Hilfsorganisationen angekündigt, ihre Aktivitäten im Gazastreifen vorerst auszusetzen.
Der Angriff auf die Mitarbeiter von World Central Kitchen war eines der beiden großen Themen gestern in Israel bzw. im Gazastreifen. Das zweite war der mutmaßlich israelische Luftangriff auf das iranische Konsulat im syrischen Damaskus. Im UN-Sicherheitsrat haben die Mitglieder am Abend deswegen getagt und den Angriff verurteilt. Allerdings in unterschiedlicher Art und Weise. Antje Passenheim.
Vor dem Sicherheitsrat wiederholte die stellvertretende iranische UN-Botschafterin Sarah Ershadi Teherans Androhung von Vergeltung. Der Iran habe nach internationalem Recht und UN-Charta die Legitimation, entschieden auf solch einen verwerflichen Akt zu antworten. Israel müsse nach dem Anschlag die volle Verantwortung für die Konsequenzen tragen, erklärte die Diplomatin in der Sondersitzung, die Russland verlangt hatte. Dessen UN-Botschafter Vassili Nebenzia kritisierte Israel ebenfalls scharf. Moskau sei der Ansicht, dass solche aggressiven Handlungen Israels den Konflikt weiter anheizen sollten, sagte er. Solche Akte seien vollkommen inakzeptabel und stellten eine eklatante Verletzung der territorialen Souveränität Syriens dar. Die Mehrzahl der Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilte den Angriff auf das iranische Konsulargebäude und betonte die Unverletzlichkeit diplomatischer Einrichtungen, ohne Israel jedoch ausdrücklich zu erwähnen.
Der oberste Verbandsvertreter der deutschen Industrie, BDI-Chef Roßwurm, hat die Arbeit der Ampelkoalition kritisiert. In der Süddeutschen Zeitung hat er gesagt, die bisherigen 2 Jahre Regierungszeit seien 2 verlorene Jahre gewesen. Markus Sambale.
Besonders scharf kritisiert BDI-Präsident Russwurm Olaf Scholz. Von dem fühlt er sich oft abgekanzelt. Mit Zitaten wie »Die Klage ist das Lied des Kaufmanns«. Der BDI-Präsident wirft dem Kanzleramt vor, den Ernst der Lage zu unterschätzen. Gleichzeitig lässt Russwurm Wohlwollen durchblicken gegenüber Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Denn die beiden würden sich regelmäßig mit Unternehmensverbänden austauschen. BDI-Präsident Russwurm verlangt in der Süddeutschen Zeitung eine Debatte darüber, welche Industrien sich Deutschland noch leisten kann und will. Russwurm sagt wörtlich, wenn uns strategische Souveränität wichtig ist, müssen wir in Kauf nehmen, dass auch sie ihren Preis hat und die höheren Kosten akzeptieren. Der BDI-Präsident hält im Einzelfall dann auch Subventionen für vertretbar.
Etwa die Hälfte der Arbeiten auf der Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim sind abgeschlossen. Laut Halbzeitbilanz der Autobahn GmbH Südwest soll sich der Zeitplan bis zur Fertigstellung trotzdem nach hinten verschieben. Mehr von Greta Hirsch.
Eigentlich sollen die Bauarbeiten bis Dezember 2026 dauern. Laut der Autobahn GmbH Südwest wird die Baustelle aber nicht vor 2027 fertig. Ziele des Großprojekts sind mehr Fahrspuren für die Autofahrer auf der A8 bei Pforzheim und Lärmschutz für die Anwohner. Bis Ende April sollen 2 Brücken an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost fertiggestellt werden und einsatzbereit sein. Auf diese Brücken soll der Verkehr dann schrittweise umgeleitet werden, damit die alten Bauwerke abgerissen oder saniert werden können.
Der FC Kaiserslautern hat es geschafft. Er steht im Finale des DFB-Pokals. Gestern hat die Mannschaft um Trainer Friedhelm Funkel den FC Saarbrücken mit 2:0 besiegt. Stefan Kerstold.
Noch lange nach dem Spiel wurde die Mannschaft von Friedhelm Funkel von den gut 1800 FCK-Fans lautstark gefeiert. Im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion waren sogar über 18.000 zum Public Viewing gekommen. Sie alle sahen eine erste Hälfte auf bescheidenem Niveau, ohne eine einzige FCK-Torchance, 0:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Roten Teufel wesentlich aggressiver und entschlossener, hatten bei der 1:0-Führung durch Marlon Ritter aber Glück, dass Saarbrückens Keeper Schreiber der Kopfball durch die Beine rutschte. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Almami Touré ebenfalls per Kopfball auf 2:0. Dabei blieb es, der FCK darf bei der 8. Finalteilnahme vom 3. Titel träumen.
Ja, und gegen wen der FCK dann antreten muss im DFB-Pokalfinale, das entscheidet sich heute Abend. Da spielt der Tabellenführer der Bundesliga Bayern 04 Leverkusen gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Grau und regnerisch wird es heute mit wenigen trockenen Pausen dazwischen. Bis zu 16 Grad.
SWR aktuell. Service.
Die Inflation hat in den vergangenen beiden Jahren besonders vielen Rentnerinnen und Rentnern zu schaffen gemacht. Ab Juli können sie zumindest ein bisschen aufatmen, denn dann steigen die Renten in Deutschland um 4,57%. Erstmals einheitlich in Ost und West. Doch für manche könnte die Rentenerhöhung eine böse Überraschung mit sich bringen, denn dadurch kann es passieren, dass sie plötzlich Steuern auf die Rente zahlen müssen. Worauf Rentner jetzt achten sollten, habe ich vor der Sendung mit Jörg Leine besprochen. Er ist Steuerfachmann beim Geldratgeber Finanztipp. Auf was muss ich denn Steuern zahlen in der Rente?
Auf die Rente selbst möglicherweise, zwar nicht auf die komplette Rente, aber ab einem gewissen Betrag ist es durchaus möglich, dass auch Rentner mittlerweile Steuern bezahlen müssen.
Wo liegt denn da die Grenze, ab der man dann steuerpflichtig wird?
Das hängt stark davon ab, in welchem Jahr man in Rente gegangen ist. Also wer 2005 oder noch früher in Rente gegangen ist, der ist so bei 1.700, 1.800 Euro Rente im Monat. Wenn man mehr hat, dann rutscht man ziemlich sicher in die Gruppe der Leute, die eine Steuererklärung abgeben müssen und auch Steuern zahlen müssen. Wenn man jetzt mal die letzten 2-3 Jahre zurückguckt, wer da in Rente gegangen ist, der liegt so bei 1.350 Euro circa monatliche Rente.
Wie können denn Rentner einfach überprüfen, ob sie Steuern zahlen müssen oder nicht?
Einfach geht es, ein bisschen Eigenwerbung muss jetzt an der Stelle sein, also mit der Tabelle, die wir bei Finanztipp ausgerechnet haben, weil da kann man tatsächlich einfach sagen, okay, ich bin in Rente gegangen im Jahr 2008 und dann kann man ablesen, je nachdem, ob man Ost oder West war, wie viel Rente man maximal haben darf, um halt nicht in die Steuerpflicht zu rutschen.
Wie ist das denn bei Ehepaaren? Werden die in der Rente dann weiter gemeinsam veranlagt?
Ja, auf jeden Fall. Die können das machen. Also gerade wenn jetzt meinetwegen die Frau liegt über dieser Grenze und der Mann liegt vielleicht drunter und zusammen schaffen sie es dann aber, weil es dann der doppelte Wert jeweils ist, sogar gar keine Steuern zahlen zu müssen. Also Rentner-Ehepaare profitieren auch da noch davon, dass sie verheiratet sind bei der Steuer.
Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, sollte ich dann vorsichtshalber auf jeden Fall eine Steuererklärung machen?
Oh, das ist eine tatsächlich ziemlich schwierige Frage. Also ich würde sagen nein, denn irgendwann wird das Finanzamt dann auch feststellen und sagen, Mensch, der bekommt eine ganz schön hohe Rente und der sollte jetzt mal eine Steuererklärung machen. Dann fordert das Finanzamt einen auch auf. Nachteil an dieser Regelung ist, okay, das kann dann sein, dass sie sagen, okay, mach das mal für die letzten 3-4 Jahre. Vorteil ist, wenn man aufgefordert wird vom Finanzamt, dann gehen die davon aus, dass man es nicht besser gewusst hat und man muss nicht noch zusätzlich irgendwelche Zuschläge, Säumniszuschläge bezahlen oder Zinsen gar von den Vorjahren. Wenn man sich aber selber jetzt meldet und sagt, ach, bin mir nicht sicher, ich mache jetzt eine Steuererklärung, gibt sie ab und dann sagt das Finanzamt, ach, übrigens, Sportfreund, du musst auch noch für die letzten Jahre das machen, dann können sogar noch Zuschläge dazukommen.
Tipps von Jörg Leine, Experte für Steuern beim Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist kein ganz gewöhnliches Treffen der Außenminister und Ministerinnen. Heute werden sie 75 Jahre NATO feiern. Das Bündnis wurde am 4. April 1949 in Washington gegründet. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
Die eigentlichen Feierlichkeiten beginnen am Donnerstag. Heute werden sich die Außenministerinnen und Minister mit der Lage in der Ukraine befassen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg will eine größere und dauerhafte Unterstützung für das angegriffene Land. Dazu gehören mehr Geld, mehr Waffen und Munition. Im Gespräch ist auch eine spezielle Ukraine-Mission, die die Hilfe koordinieren soll. Ein weiteres Thema des Treffens wird auch der neue NATO-Generalsekretär sein. Der jetzige, der Norweger Jens Stoltenberg, geht im Herbst in den Ruhestand. Die größten Chancen auf seine Nachfolge hat Mark Rutte, noch Regierungschef der Niederlande. Nachdem sich auch immer mehr osteuropäische Staaten für ihn ausgesprochen haben, gilt seine Wahl so gut wie sicher. Diese soll jedenfalls bis zum Juli entschieden sein. Dann wird in Washington mit den Staats- und Regierungschefs das NATO-Jubiläum groß gefeiert.
Die Stadt Koblenz informiert heute über die Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen, die an der Kaiserin-Augusta-Anlage entstehen soll. Laut Stadtverwaltung ist dafür das frühere Bundespolizeigebäude am Rhein vorgesehen, das seit Jahren leer steht. SWR-Reporterin Sarah Maurer.
Vor allem Familien und alleinreisende Eltern mit Kindern sollen nach Angaben der Verwaltung in die geplante Sammelunterkunft am Koblenzer Rheinufer einziehen. Das ehemalige Bürogebäude gehört dem Bund und muss erst noch umgebaut werden. Daher könnten die ersten Bewohner dort frühestens in 3 Jahren einziehen, so die Stadt weiter. Wie Oberbürgermeister David Langner bei einer Ratssitzung im Februar mitgeteilt hatte, soll so neuer Wohnraum für Geflüchtete entstehen. An diesen Plänen gibt es aber auch Kritik. Bei dem heutigen Infoabend können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle.
Die NASA gibt heute Abend bekannt, welches oder welche Unternehmen den Auftrag für ein neues Mondfahrzeug bekommen sollen. Damit sollen sich Astronautinnen und Astronauten bei der nächsten bemannten Mondlandung auf der Mondoberfläche fortbewegen können. Das soll im September 2026 passieren. Und Fun Fact, bisher waren nur weiße Männer auf dem Mond. Bei der künftigen Mission soll dann auch der erste nicht weiße Mensch auf den Mond und die erste Frau. Um Mobilität im weitesten Sinne geht es heute auch bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Brüssel. Da wird auch Bundesverkehrsminister Wissing dabei sein. Es geht unter anderem darum, europäische Großstädte besser mit dem Zug zu verbinden. Dazu hat sich Oliver Neuroth in unserem Hauptstadtstudio Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Volker Wissing ist ja von einer Partei, die mehr auf Autos als auf Züge steht, die FDP. Die Liberalen wollen ja zum Beispiel nicht, dass der Ausbau der Schiene höher gewichtet wird als der Ausbau der Straße. Aber er war es ja, der als Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz Verkehrsverbünde zusammengelegt hat, damit alles etwas effizienter läuft auf der Schiene. Jetzt geht es ihm also auch darum, Europas Großstädte besser mit dem Zug zu verbinden. Klingt erstmal gut, nur die Lokführer in unseren Nachbarländern sollten vielleicht nicht so viel streiken wie bei uns. Von Berlin nach Paris kommt man mit dem Zug planmäßig in nur 14 Stunden. Naja, mit dem Flugzeug ist es 1 Stunde, aber immerhin gibt es neuerdings ja Nachtzüge auf der Strecke. Abends einsteigen, morgens ankommen. Mehr davon. Und die Verkehrsminister könnten sich vielleicht auch mal die Preise der Nachtzüge vornehmen. Die haben zuletzt ja für Schlagzeilen gesorgt, weil Schlafwagentickets mal eben das Doppelte oder Dreifache von Flugtickets gekostet haben. Wobei man da von Berlin nach Paris dann ja sogar 14 Mal so viel Zeit im Schlafwagen verbringen.
Gedanken von Oliver Neuroth aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.